Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es wieder eine Vorschau auf die Saison 2024-2025. Es geht heute zum ersten Mal nach Kanada. Die Canadiens de Montréal sind heute das Thema in der Sendung. Aber wie schon in den letzten Folgen einige Male muss ich und darf ich vor allem mal wieder Danke sagen. In diesem Fall geht der Dank nach Österreich an Valentin. Und das sind dann schon zwei Gründe, warum ich mich gefreut habe. Zum einen natürlich vielen, vielen Dank, dass du was eingezahlt hast in die Kasse. Aber zum anderen auch, dass es Feedback und eben dann auch einen Hörer in Österreich gibt. Tatsächlich ist es so, warum auch immer, anscheinend bin ich in den Algorithmen in Österreich nicht so weit vorne mit dabei. In der Schweiz tauche ich regelmäßig mit auf, Deutschland sowieso, aber tatsächlich bei den österreichischen Charts, die auch immer so ein bisschen ein, sage ich mal, nicht komplettes Bild darstellen, was Podcasts betrifft, bin ich in Österreich selten bis gar nicht gerankt, was jetzt grundsätzlich nicht das Problem ist. Aber deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass eben auch dann Hörer und Hörerinnen in Österreich sind. Und bei Spotify, glaube ich, seid ihr auch mit fleißig mit dabei, was die Streams da betrifft. Da übrigens dann auch an euch nochmal kurz die kleine Erinnerung, wer mit spenden will und wer mit was einzahlen will, alles wunderbar. Aber vor allem die Erinnerung an eure Aufgabe. Denkt dran, im Urlaub, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, mal bei Spotify reinhören. Dann habe ich auf der Landkarte ein weiteres Land, was dann in rosa leuchtet. Mittlerweile habe ich die Karte auch wieder gefunden, warum ich die zwischendurch nicht gesehen habe. Na gut, egal. Apropos Karte. Wir gehen in der Karte nach Norden. Wir gehen nach Kanada. Wir gehen zu den Montreal Canadiens. Und die Montreal Canadiens sind ein sehr interessantes Team. Die hatten in der letzten Saison 30 Siege, 36 Niederlagen. Insgesamt hat es dann mit 16 Extrapunkten für 76 Zähler gereicht. Das war in der vierten Saison in Folge, meine ich, Platz 8 in der Atlantic, aber nicht wirklich abgeschlagen. Platz 15 im Osten und Platz 28 insgesamt in der NHL. Und in der Folge mit den General Managern und mit den Coaches, da war ja meine Trivia-Question: Welcher Coach ist denn der mit der fünftlängsten Amtszeit? Die anderen, habe ich ja auch gesagt, sind relativ einfach. Cooper, Sullivan, Bednar und Brindamore Moore. Aber Martin Saint-Louis, der ist tatsächlich derjenige, der dann seit 2022 bei den Canadiens hinter der Bande steht und der eben der Coach mit der fünftlängsten Amtszeit in der NHL ist. Was so ein bisschen dann auch zeigt jetzt, dass sie da mit ihm Kontinuität haben, dass sie eben dann auch nicht sauer sind, wenn die Saisons mit negativem Rekord abgeschlossen wurden, sage ich jetzt bewusst in der Vergangenheitsform. Aber ich kann mir vorstellen, dass da höhere Erwartungen sind, kommen wir aber mal nachher noch mit dazu. Warum sind die Canadiens dran? Ich habe ja erzählt, dass ich mich an der Wettquote auf den Stanley Cup Sieg orientiert habe und die sind dabei tatsächlich auf Platz 29, die Canadiens, mit einer Quote von 1:2300. Ich war ein Stück weit überrascht, dass die Quote da so schlecht war, denn wenn man sich die Teams drumherum anschaut, da sind ein paar Teams dabei, die meiner Meinung nach eher ein Stück dahinter einzusortieren sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Blackhawks anschaue, die sind in der nächsten Woche dran, das nehme ich mal vorne weg. Wenn ich anschaue, dass die Blues da mit dabei sind, weiß man nicht so ganz. Aber ja, da schauen wir dann mal, wenn die Teams dran sind. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Canadiens da auf Platz 29 gelandet sind. Ja, die letzte Spielzeit, ich habe es erwähnt eben, fast ausgeglichener Rekord, was zumindest die Siege und Niederlagen betrifft. Das ist ja immer ein bisschen geschönt durch diese Extrapunkte. Was lief denn gut bei den Canadiens, was lief schlecht? Ja, bei den Toren, die sie geschossen haben, waren sie auf Platz 26, bei den Gegentoren aber auch solide auf Platz 26. Also da kann man nicht so wirklich was dran festmachen. Da ist kein Punkt, der raussticht. Wenn ich dann weiter gucke, Expected Goals, da waren sie auf Platz 29. Bei den Torchancen dafür, da waren sie auf Platz 24. Bei den Torchancen, die sie zugelassen haben, da haben sie die zweitmeisten zugelassen. Also das spricht so ein bisschen dafür, dass die Defensive da nicht wirklich gut war. Dass da eben dann oft die Gegner auch alleine gelassen wurden. Die Schussquote war mit Platz 14 dann durchaus solide. Fangquote mit Platz 18 auch. Also das sind zumindest keine so richtig schlechten Zahlen gewesen. Auch bei den Hits lagen sie auf Platz 18. Also auch da Mittelmaß, ein durchaus physisches Team. Auch was man dort eben entsprechend dann ihnen zugute halten muss. Was auffällig sind, sind die Takeaways, also ja, wenn man den Puck erobert hat, und die Giveaways. Bei den Takeaways waren die Canadiens auf Platz 31 und bei den Puckverlusten, da waren sie auf Platz 1, beziehungsweise wenn man es dann so sieht, wie man es sehen muss, auf Platz 32. Das heißt, sie hatten die meisten Puckverluste von allen NHL-Teams und das wiederum begründet natürlich auch so ein bisschen dann diese Anzahl an hochkarätigen Torchancen beim Gegner, was die ja dann erklärlich macht, warum eben die Leistung insgesamt und die Ergebnisse nicht so gut waren. Natürlich ein junges Team, viele, viele Puckverluste, da eben dann auch der Unerfahrenheit dann zugute zu schreiben. Und das ist sicherlich ein Punkt, den sie in der nächsten Saison etwas ändern wollen. Ansonsten Special Teams, Powerplay 17,5%, Platz 27, da haben sie sich jemanden für geholt, der da vielleicht helfen kann. Und Unterzahlspiel mit 77%, auch Platz 24. Also da ist viel, viel Luft noch nach oben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Canadiens in der letzten Saison auch einiges an Verletzungspech hatten. Und vielleicht, wenn das Lineup gesund ist, und ich werde ja dann auch durch die Aufstellung durchgehen, ist da etwas mehr drin. Wir schauen mal, was in der Sommerpause passiert ist. Da ist bei den Zugängen nicht wirklich viel passiert. Patrick Laine ist gekommen von den Columbus Blue Jackets im Tauschgeschäft. Alex Barboulet ist auch von Tampa Bay gekommen. Wenn ich ansonsten nichts übersehen habe, war es das, was die Zugänge betrifft. Bei den Abgängen ist Jordan Harris nach Columbus getauscht worden. Elias Andersson ist in der Schweiz. Philipp Maillet ist in der Schweiz. Chris Wideman noch keinen neuen Vertrag. Tanner Pearson noch keinen neuen Vertrag. Mitchell Stevens ist in Seattle. Und auch Colin White sucht noch nach einem Team. Also man sieht ein paar Abgänge als großer Zugang und vielleicht der einzige wirkliche NHL-Spieler dann Patrick Laine, der eben etwas ein Element reinbringt, was den Montreal Canadiens schon seit langer Zeit so ein bisschen fehlt. Ein echter Torjäger. Ich hatte, glaube ich, in einer der letzten Vorschau-Sendungen aufs letzte Jahr, auf die letzte Saison irgendwann mal rausgesucht, wann der letzte 50-Tore-Stürmer war bei den Canadiens. Ich meine, das war Stéphane Richer Anfang der 90er Jahre, wenn ich mich da nicht irre. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, selbst 40 Tore Stürmer hatten sie seitdem äußerst selten. Man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt mal so die Geschichte der Canadiens durchgeht, klar sind sie immer noch die erfolgreichste Franchise der NHL. Das liegt aber weit zurück. Letzter Titel war 93, auch das immerhin noch der letzte Titel eines kanadischen Teams. Aber ansonsten gab es eben diese Zufallsfinalteilnahme während einer Covid-Saison und viel mehr ist da wirklich nicht auf dem Zettel. Deswegen Patrick Laine vielleicht genau der richtige Mann, der dort eben dann mit auffüllen soll. Ja, warum glaube ich, dass die Montreal Canadiens besser sein können? Wir schauen einfach mal ins Line-Up rein, in die Aufstellung. Und wenn man da die erste Reihe sieht, Nick Suzuki, Juraj Slafkovský und Cole Caulfield, wenn das denn die erste Reihe so ist, das ist schon okay, Nick Suzuki mittlerweile ja auch etabliert dort entsprechend als Mannschaftskapitän, einer, der, obwohl er noch jung ist, ja auch vorangeht mit seiner Leistung. Dann ist es so, dass sie auch in der zweiten Reihe mit dem schon erwähnten Patrick Laine eben jetzt einen wirklichen Stürmer haben. Kirby Duck in der Mitte auf Center-Position und Alex Newhook wären theoretisch diese zweite Reihe. Jetzt muss man dazu sagen, bei Kirby Duck, der hat ihnen in der letzten Saison richtig gefehlt. Der hat ein Spiel gemacht, der hat ein Drittel gemacht zu Hause und hat sich dann schwer verletzt. Das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Also Duck hat ihnen gefehlt, Christian Dvorak hat ihnen auch lange, lange gefehlt. Alex Newhook hat, glaube ich, auch 27 Spiele gefehlt. Also da war schon viel an Ausfall, was die jungen Spieler in den Top 6 betrifft, beziehungsweise einfach auch im Lineup. Und das konnten im letzten Jahr die Montreal Canadiens nicht abfangen. Das wird vielleicht jetzt in dieser Saison etwas besser werden, wenn wir ein bisschen tiefer noch gehen, die ersten sechs, dann kommt Dvorak eben, Joshua Roy, Josh Anderson als Veteran, der auch sehr physisch agieren kann, Joel Armia, Jake Evans und Brandon Gallagher hinten als Grindline. Das war okay, ich habe letztes Jahr auch ein Spiel der Canadiens kommentiert, da waren sie ganz gut, fand ich. Ich meine aber in Erinnerung, dass sie dann, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich habe ja meine Statistiken, könnt ihr ja zwischendurch sogar mal gucken, welches Spiel das denn war. Und das war tatsächlich das Spiel der Canadiens gegen die New Jersey Devils. Canadiens als Auswärtsteam, die haben mir da aber ganz gut gefallen, meine ich. Und am Ende war es dann aber ein 4:2 Sieg für die New Jersey Devils. Ich glaube, Timo Meier hat da ein oder zwei Tore gemacht. Auf jeden Fall ein Spiel, wo ja Montreal gute Ansätze hatte, wirklich gute Ansätze hatte und dann eben entsprechend auch sehr physisch, auch vor allem unten eben dann mit Anderson und der vierten Reihe agiert hat, aber nicht in der Lage war, dort dann insgesamt über 60 Minuten konkurrenzfähig zu sein. Das hoffen sie in dieser Saison. Sie hoffen eben, dass die Spieler entsprechend gesund bleiben, dass dann auch alle auf den Positionen spielen. Und wenn man Suzuki, Kirby Duck, Dvorak, Jake Evans sieht in der Mitte als Center-Position, dann ist das okay. Dann ist das etwas, wo man drauf aufbauen kann. Ob das dann in die Richtung geht, die man sich vorstellt bei den Canadiens, nämlich in Richtung Playoffs, das wage ich insgesamt so ein bisschen zu bezweifeln. Wie gesagt, es ist besser, ja, es ist ein bisschen mehr Tiefe drin, wenn sie alle gesund sind. Aber trotzdem habe ich da noch so ein bisschen ein paar Fragezeichen. Was die Defensive betrifft, da ist schon, sag ich mal, ein Stück weit vielleicht auch mehr Klarheit insofern, dass sie da, glaube ich, ja, drei Spieler haben, Caden Gooley, Mike Matheson und David Savard, die so, sag ich mal, die Festen sind in den Verteidigerpaaren. Dann gibt es aber Kshakai noch, Justin Barron und Jordan Harris. Gooley, Kshakai und Justin Barron, die haben auch alle neue Verträge unterschrieben, das ist okay. Jaden Struble gibt es noch, der da mit reingehen kann, der vielleicht so als Verteidiger auch mal weiter mit reinschnuppert. Lane Hudson, der hat letztes Jahr, glaube ich, auch zwei Spiele gemacht mit zwei Vorlagen. Logan Mailloux ist mit dabei. Also sie haben da in der Verteidigung schon die Möglichkeit, auch ein bisschen zu kombinieren. Da mehr, glaube ich, die Möglichkeit, auch Verletzungen aufzufangen, vielleicht auch mal den jungen Spielern eine Ruhepause zu geben, ein bisschen sie rauszunehmen aus diesen 82 Saisonspielen insgesamt, dann vielleicht auch mal die anderen etwas spielen zu lassen und dort auch andere Kombinationen auszuprobieren, um dann irgendwann auch, sage ich mal, mittelfristig festzulegen, wen sie behalten wollen. Savard und Matheson werden ja auch nicht ewig spielen in der Verteidigung. Also das ist schon etwas. Ich glaube aber, da haben sie ein paar mehr Chancen und eben dann durchaus auch mehr Möglichkeiten als in der Offensive. Und das kann dazu führen, zum Beispiel auch mit einem David Reinbacher zusammen. Mensch, den habe ich noch gar nicht erwähnt, dass sie einfach in der Defensive ein bisschen besser da stehen. Bei Reinbacher ist zu sagen, hatte letztes Jahr in der AHL gespielt, ist jetzt, glaube ich, fest drüben in Nordamerika und der wird auch seine Spielzeit bekommen. Ist ja auch noch 19 Jahre alt, also sogar ein bisschen jünger noch als Lane Hudson zum Beispiel, der in der letzten Spielzeit dann reingeschnuppert hat. Das ist, denke ich, ein Spieler mit David Reinbacher da, wo eben dann auch ein deutschsprachiger Spieler bei den Canadiens das ein oder andere Mal hochgezogen wird und dann eben entsprechend dort Spielzeit bekommen wird. Auf der Torhüter-Position, da hatten sie ja im letzten Jahr so ein bisschen eine Arbeitsteilung mit Jake Allen zusammen. Der ist weg, der ist getauscht worden zu den New Jersey Devils und Sam Montembeau und Caden Primeau. Das sind die beiden, die dort dann eben in der nächsten Spielzeit das Tor hüten werden. Primeau war tatsächlich in der letzten Spielzeit mit einem Gegentorschnitt von knapp unter 3 derjenige, der die besten Statistiken hatte, was den Gegentorschnitt betrifft, auch die Fangquote. Also tatsächlich war es so, dass Jake Allen die schlechtesten Zahlen hatte. Allerdings hat Montembeau am meisten gespielt mit 41 Partien. Also ich denke mal, das wird auf so eine 1A, 1B-Lösung hinauslaufen. Vielleicht auch 50-50-Aufteilung da. Und dann wird man sehen, in welche Richtung sie da gehen werden. Sind beide ja ähnlich alt, 25 und 27. Vielleicht das auch eine gute Kombination, dass man ein ähnliches Alter hat bei den Torhütern. Gleich groß, gleiches Gewicht ungefähr, also Standardposition. Man muss natürlich dazu sagen, dass Caden Primeau noch auf einem Team-Friendly-Deal ist mit unter 1 Million an Gehalt und Montembeau mit 3,15 Millionen da schon ein bisschen mehr dann auch verdient. Ja, ach so, Salary Cap ist ein gutes Stichwort. Die Canadiens haben auf dem Papier einen negativen Cap-Space von ja, entweder unter oder knapp über 2 Millionen, je nachdem, wo man schaut. Das liegt daran, dass sie zum Beispiel einen Carey Price auf der Payroll haben noch und der wird ja auf Long-Term Injury Reserve gehen. Das heißt, wenn der dann runter ist, haben sie noch ein bisschen Salary Cap Space. Allerdings haben sie auch das Problem, dass sie noch ein paar Spieler auf der Payroll haben mit Jeff Petrie und eben jenem Jake Allen in New Jersey, die jetzt nicht mehr aktiv sind bei ihnen, aber ich glaube, das tut den Canadiens insoweit nicht weh. Ja, also wie gesagt, Sturmreihen, wenn sie denn gesund sind, ist das in Ordnung. Ich finde auch die Altersstruktur ganz gut. Man könnte jetzt zum Beispiel Patrick Laine, könnte man sagen, Mensch, warum holen sie sich jetzt so einen älteren Spieler? Aber der ist eben noch nicht so alt, wie man vielleicht meinen würde. Der ist 26, Suzuki ist 25. Dann haben sie eben dann einen Alex Newhook, der ist 23, hat schon einen Stanley Cup gewonnen. Also das sind schon, ja, von der Altersstruktur her passt das schon rein. Viele Spieler Anfang 20, so zwischen 20 bis 23, 24, 25. Dazu eben die paar Veteranen, auch ein Brandon Gallagher eben zum Beispiel auch mit dabei. Das wird schon passen. Sie werden vielleicht dann zusehen, je nachdem, wie die Situation vor der Trade-Deadline ist, ob ein Gallagher dann geht, so wie zum Beispiel ein Sean Monahan im letzten Jahr, der sich dann über gute Leistung bei den Canadiens empfohlen hat. Tatsächlich war es ja auch so, dass hinter ihm nach der Spielzeit davor so ein kleines Fragezeichen war, ob er wieder gesund werden könnte. Das ist er gewesen, hat gut gespielt. Sie haben Draft-Picks sich darüber dann geholt und das ist ja auch etwas, was dann sehr, sehr positiv war, eine runde Nummer bei der Geschichte. Erstmal einen Nummer 1 Pick bekommen, weil sie ihn aufgenommen haben und dann einen Nummer 1 Pick, weil sie ihn wieder abgegeben haben. Also besser hätte es aus Sicht der Canadiens da nicht laufen können. Ich glaube insgesamt, wenn man jetzt mal guckt, was Kent Hughes gemacht hat so die letzten Jahre, das war schon gut, da scheint ein Konzept dahinter zu sein. Wie gesagt, so ein bisschen Zweifel habe ich da dran. In einigen Vorschauen, bei einigen Kommentaren, auch in Podcasts, habe ich so ein bisschen gehört, so in Richtung Playoffs. Weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, dass es dann so weit nach vorne geht. Ja, wenn die gesund sind, sind sie sicherlich besser, das ist keine Frage. Wenn man jetzt schaut, Suzuki hat aber alle 82 Spiele gemacht, der hatte 33 Tore. Cole Caulfield hat auch alle Spiele gemacht, 28 Tore. Ja, Slavkovsky mit 20 Toren in seiner zweiten Saison, das ist okay, da kommt bestimmt noch mal ein bisschen was nach, aber ansonsten weiß ich eben nicht, wo die große Leistungssteigerung herkommen soll, dass man dann von den 76 Punkten auf, sage ich mal, Anfang 90 Punkte kommen muss, denn das ist ja schon so die Range, wo man sich hinbewegen muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwo zwischen 80 bis 90 Punkte landen. Das sollte sicherlich das Ziel sein, dass man, sagen wir mal, 5 Siege ungefähr mehr holt als in der Vorsaison. Aber dann muss man natürlich auch schauen, wie sieht denn die Division aus? Also es ist natürlich immer interessant, ein Team alleine zu betrachten. Aber wenn ich jetzt in die Division reinschaue, in die Atlantic, also das, der Stanley Cup Champion mit dabei, die Panthers, die Maple Leafs sind mit dabei, die haben jetzt nicht groß was gemacht im Sommer. Ein paar sinnvolle Dinge, aber vielleicht nicht den großen Umbruch, den man erwartet oder den ich zum Beispiel auch gefordert hatte. Kommen wir dann bei den Leafs zu. Aber sie sind ein Team, was man als Playoff-Kandidaten sehen muss. Die Bruins vielleicht sogar besser als in der letzten Saison. Nicht unbedingt auf der Torhüter-Position, aber ansonsten okay. Tampa Bay anders, will ich jetzt erstmal vollkommen wertfrei sagen, aber auch ein Team, was um die Playoff-Plätze mitspielen wird. Buffalo, da wartet man seit Jahren drauf, vielleicht jetzt mit Lindy Ruff, mit dem Schwung aus München, wie auch immer, können sie in Richtung Playoffs durchstarten. Bei den Senators wartet man auf den Durchbruch, bei den Red Wings wartet man auf den Durchbruch, da ist noch die Frage, was sie mit ihren Restricted Free Agents machen. Aber da jetzt zu sagen, dass die Canadiens dann erstmal die drei Teams überholen, unten Red Wings, Senators und Sabres, da fehlt mir schon so ein Stück weit der Glaube. Also besser, ja, so ein Riesensprung, weiß ich nicht. Also das glaube ich in der Saison nicht. Sie können Sechster werden, Siebter vielleicht in der Division. Aber mehr ist meiner Meinung nach dann nicht drin, weil dafür dann diese Verletzungsanfälligkeit zu hoch ist und sie das dann noch nicht meiner Meinung nach auffangen können. Aber sehr gerne, wenn hier Canadiens-Fans sind, meldet euch info@sportpassion.de at Lars-Mar oder eben dann bei Instagram, da gab es jetzt auch wieder jemanden, der getippt hat, dass ich am Salary Cap Space die Reihenfolge festmache. Das war nicht so, wie gesagt, ist die Wettquote, aber die Idee ist auch gar nicht so schlecht und könnte ich mir vielleicht mal für das nächste Jahr überlegen, ob ich das dann da mache. Ja, also, ihr habt gehört, ich glaube, die Canadiens sind ein bisschen besser als in der Vorsaison. Playoffs haben sie meiner Meinung nach nichts mit zu tun. Da müssten dann andere Teams schon in eine tiefe Krise geraten. Und wie gesagt, es sind nicht nur zwei Teams, sondern es müssten dann auch vorne welche schwächeln. Tampa Bay, Boston sind da zum Beispiel zu nennen. Da fehlt mir so ein bisschen im Moment die Fantasie, dass Montreal die dann auch überholen kann. Ja, das war die Vorschau auf die Montreal Canadiens und wie immer gilt, wenn euch das Ganze gefallen hat, sagt es weiter, abonniert den Podcast, empfehlt ihn, bewertet ihn, wir haben vorhin drüber gesprochen und da nochmal ein großes Dankeschön, ihr könnt bei PayPal.me was mit in den Topf werfen, ihr könnt bei SteadyHQ ein Abo abschließen, das haben einige auch gemacht und die Informationen dazu, die Links und Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Es geht weiter in der Vorschau auf die nächste Spielzeit. Dann in der nächsten Folge mit den Chicago Blackhawks. Da ist die Wettquote ein Stückchen besser als bei Montreal. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.